Hi, willkommen zurück. Wie immer erstmal ein paar Infos vorab. Ihr könnt uns jederzeit Kommentare schicken oder Fragen, Wünsche, Memes, indem ihr auf Mastodon mit dem Hashtag Chance23 postet. Chance23 ist ebenfalls der Name unseres IRC-Kanals. Den findet ihr auf irc.hackin.org. Auch dort könnt ihr Fragen stellen. Wir haben ein Public Viewing im Aquarium im Jitsi. Den Link dazu findet ihr auf firechance.org. Wir haben einen YouTube- und einen Twitch-Kanal, ebenfalls mit dem Namen Firechance. Dort könnt ihr auch im Chat jederzeit Fragen stellen. Unsere Hauptstreaming-Plattform ist streaming.media.ccc.de. Ihr findet dort den Stream, findet dort den IRC-Chat verlinkt und könnt ebenfalls im Real Life bereits vorhergegangene Talks genießen. Dung, dung. Auf Gleis 23 fährt ein. Wie funktionieren Zugfahrkarten ins Ausland? Der Talk wird gehalten von Jedi, Jahrgang 1991, Eisenbahnerin mit Leib und Seele. Es kennt sich vor allem mit Bahnbetrieb und Ticketing aus. Nach einigen Irrwegen durch das deutsche Bildungssystem beschäftigte es sich zunächst mit Vertriebssystemen und begleitet nun deutschlandweit Sonder- und Ersatzzüge. Zugfahren ist toll, mit dem Zug weit wegfahren umso mehr. Leider ist es oftmals kompliziert, eine Fahrkarte ins Ausland zu kaufen. Und in den letzten Jahren wird das auch noch immer komplizierter. Jedi hat sich mal angeschaut, wo eigentlich die Probleme liegen und wie Lösungen aussehen könnten. Vorsicht bei der Einfahrt des Talks.
Dankeschön für die Einführung oder für die Einleitung. Damit können wir uns meine erste Folie schon fast sparen. Ich bin Jedi, ihr erreicht mich am besten übers Fediverse, jedi@zoo.network. Meine Pronomen sind es oder im Englischen they. Ich bin Jahrgang 91, verdiene im Moment mein Geld als Zugführerin und Disponentin bei TAI. Wir sind ein kleines Eisenbahnunternehmen mit Sitz im Fränkischen. Operativ ist das meiste hier in NRW. Ich bringe insgesamt ja um die 10 Jahre Erfahrung mit Fahrkarten und allem, was dazugehört, mit. Insgesamt sind es so 8 Jahre im Bahnbetrieb als Betrieb. Die Folien findet ihr wahrscheinlich ab morgen Abend auf allestricks.de/talks. Ja, wir fangen direkt mit dem Talk an. Wie kommt es dazu? Ich war dieses Jahr mit dem Zug in Spanien und ich war letztes Jahr mit dem Zug in Portugal. Hatte als Fahrkarte aus Gründen ein Interrail. An die Fahrkarte zu kommen war noch relativ einfach. Schwieriger wurde es dann, weil sowohl in Frankreich als auch in Spanien als auch in Portugal der Fernverkehr reservierungspflichtig ist. Das heißt also, ihr dürft mit allem, was kein Regionalverkehr ist, oder in Spanien sogar mit dem ist der Regionalverkehr teilweise auch reservierungspflichtig, nur fahren, wenn ihr eine Sitzplatzreservierung habt. Die müsst ihr natürlich zum einen haben, zum anderen kostet die Geld. Das kann auch durchaus mal über 20 Euro kosten, weil da gleich in dem Reservierungsentgelt noch irgendwelche Zuschläge mit drin sind. Ja. Problem, Frankreich kann man aus Deutschland gar nicht buchen. Zumindest nicht ohne weiteres. Also am Schalter oder über die DB geht es gar nicht. Man kann das online in der Interrail-App buchen oder interessanterweise bei der Belgischen Bahn. Das kostet aber zwischen 2 und 6 Euro Gebühren pro Platz. Im Nachtzug kann man da nur Sitzwagen buchen. Alles, wo man liegen kann, geht gar nicht. Spanien kann man tatsächlich bei der DB am Schalter buchen, das geht online dafür nicht. Und Reservierungen für Portugal gibt es sowieso grundsätzlich nur vor Ort, weil die an gar keine Systeme angeschlossen sind. Das Problem hätte man tatsächlich dadurch umgehen können, indem man eine richtige Fahrkarte kauft und nicht mit Interrail und eben einer Reservierung dazu fährt. Ja, wie bin ich da dann am Ende rangekommen? Frankreich, da war zufälligerweise ein Kollege von mir ein paar Wochen davor da und hat mir die Reservierungen bei der SNCF besorgt. Spanien, wie gesagt, im DB-Reisezentrum grundsätzlich möglich, ging aber nur mit sehr viel Überzeugungskraft. Da hat es tatsächlich am Ende geholfen, sich als Kollegi zu outen, zu sagen, hey, ich saß in der Ausbildung auch mal am Schalter und hier und da und das geht und das und das, früher musste man da das und das beachten. Ich denke mal, das ist immer noch so, sodass ich damals auch dann stolz ein Foto der Trophäe in der S-Bahn nach Hause gemacht habe. Es geht tatsächlich, ein spanischer Binnenzug bei der DB am Schalter reserviert. Für Portugal gab es tatsächlich gar keine Lösung. Das war erstaunlicherweise aber auch unproblematisch, das kurzfristig vor Ort zu bekommen. Also das war kein so großes Auslastungsproblem. Dann habe ich mir tatsächlich überlegt, das kann doch früher nicht so schlimm gewesen sein. Also ich komme tatsächlich aus einer Eisenbahnerfamilie. Meine Oma hat immer von Reisen mit dem Zug nach Sizilien, nach Südfrankreich, nach sonst wo erzählt. Zu Zeiten, wo es auch definitiv kein Internet gab und wo man definitiv alles, was man irgendwie gebraucht hat, irgendwie seinerzeit bei der Deutschen Bundesbahn hat buchen können müssen, weil ansonsten wären die da nicht rangekommen. Das hat mich dazu veranlasst, erstmal ein bisschen, genau, der Fahrplan für heute Abend, ein bisschen in die Geschichte zu gucken, vielleicht hilfreiche Tipps und Workarounds. Und ein kleines, wie könnte es besser gehen, wie könnte sich das in Zukunft entwickeln. Schon mal vorab als Spoiler, der geschichtliche Teil ist relativ lang geworden. Liegt ganz einfach daran, dass es dann doch irgendwie mehr interessante und vor allem sehr alte Dinge gab, die ich da bei der Vorbereitung gefunden habe, die ich tatsächlich auch vorher noch nicht so wusste. Grundgedanken, wie hat das denn früher funktioniert? Wir haben ja bis in die 90er Jahre eigentlich in Europa eigentlich in einer ausschließlichen Staatsbahnwelt gelebt. Es gab zwar auch vorher schon Privatbahnen, das gab es aber eigentlich nur, wenn irgendwie ein Tal sich dazu entschlossen hat, sich seine Eisenbahn selber zu bauen, weil die Staatsbahn halt dran vorbeigefahren ist. So wie wir das heute kennen, dass es wirklich in großem Umfang private, kommerzielle Betreiber gibt, das gab es halt einfach nicht. Es musste auch damals natürlich dann irgendwie eine Abrechnung erfolgen. Diesen Kooperationsgedanken gibt es bei einigen Verkehren ja auch durchaus heute noch. Wenn man sich zum Beispiel ganz klassisch den IC von Berlin nach Amsterdam anguckt, da stellt die niederländische Bahn die Lok, die deutsche Bahn stellt die Wagen dazu. Bis zum Fahrplanwechsel vor ein paar Wochen wurde sogar noch an der Grenze die Lok gewechselt von der deutschen auf eine niederländische und umgekehrt. An der Grenze wechselt das Zugpersonal, aber irgendwie muss das ja auf der Fahrkarte auch abgerechnet werden. Dazu musste natürlich mindestens durch die beteiligten Bahnen auch der Vertrieb irgendwie erfolgen. Wie gesagt, Internet gab es nicht. Im Ausland anrufen hätte man vielleicht sogar können, war teuer, war auch unpraktikabel, weil wie soll man das bezahlen? Einen SEPA-Zahlungsraum gab es nicht, Kreditkarten gab es natürlich, waren aber in den 80ern zumindest in Deutschland halt auch noch nicht so wirklich verbreitet. Muss also irgendwie alles tatsächlich analog funktionieren und hat ja offensichtlich auch funktioniert. Wenn man dann in die Geschichte guckt, stellt man ganz oft fest, dass Eisenbahn früher vorrangig dem Güterverkehr gedient hat. Also für früher jetzt zur Gründerzeit, also 1835 erste Eisenbahn in Deutschland von Nürnberg nach Fürth. Es ging dann relativ schnell, also Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann durchaus schon internationale Verbindungen und mit international meine ich tatsächlich Verbindungen, die auch in heutigen Grenzen schon international gewesen wären und nicht irgendwie den Eilzug von Württemberg nach Baden oder von, weiß ich nicht, von Preußen nach Hessen, sondern wirklich auch nach heutigen Maßstäben international. Gereist wurde damals tatsächlich noch nicht so viel. Die Bedeutung kam eben aus dem Warenverkehr. Da gab es 1890 schon das Berner Übereinkommen. Das liest sich ganz lustig, wenn dann da wirklich erstmal die die Adeligen, die Rang und Namen hatten in der Welt, also der deutsche Kaiser, König von Preußen, der König der Belgier, der Präsident damals schon der Französischen Republik, der König von Italien, der König der Niederlande etc. pp. Haben sich entschlossen, ein internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr abzuschließen. Damals wurden schon grundsätzliche Bedingungen geregelt, was und zu welchen Bedingungen per Eisenbahn befördert werden darf. Und damals wurden auch schon grundsätzlich einheitliche Tarife aufgestellt. Teilnehmer damals eben Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn, Belgien, Luxemburg, Russland, Frankreich, die Niederlande und die Schweiz. Damit war also tatsächlich Mitteleuropa schon weitestgehend abgedeckt. Im Personenverkehr gab es das erste Abkommen 1902 mit den sogenannten Lübecker Bedingungen. Dabei ging es vor allem um so Sonderwagen, noch keine Regelzüge, weil, wie gesagt, gereist wurde damals noch nicht so wirklich und die Schönen und Reichen sind tatsächlich dann in einem eigenen Salonwagen gereist. Heißt deswegen auch in Lammform Bedingungen für den ausnahmsweise stattfindenden Übergang einzelner Wagen in Schnelleil- und Personenzügen von einer Bahn zur anderen im internationalen Verkehr. 1902 gab es dann die CIT, das Internationale Eisenbahnkomitee. Wer schon mal eine Fahrkarte gekauft hat, hat die Abkürzung vielleicht schon mal gelesen. Das CIT gibt es nämlich tatsächlich immer noch. Das beschäftigt sich mit so grundsätzlichen Normierungen. Unter anderem ist immer noch vom CIT das Fahrkartenpapier genormt. Also diese Vordrucke, auf denen klassische Fahrkarten vom Automaten, vom Schalter, vom Zugpersonal ausgegeben werden. 1922 wurde die UIC gegründet, der Internationale Eisenbahnverband oder französisch Union Internationale des Chemins de Fer. Deutsch und Französisch waren tatsächlich immer die Eisenbahnsprachen im internationalen Verkehr. Im späteren Ostblock dann durchaus auch Russisch. Englisch kam faktisch nicht vor, weil das Thema, dass Englisch sich zur Weltsprache entwickelt hat, gab es schlicht 1900 noch nicht. Und zwischen den britischen Eisenbahnen und den kontinentaleuropäischen Eisenbahnen lag nun mal der Ärmelkanal. Da gab es zwar Trajekte, also sprich, es wurden Züge auf Fähren verladen und rübergefahren, aber es gab noch nicht den großen Austausch, wie es ihn spätestens seit der Öffnung des Eurotunnels gibt. Deswegen hat Englisch einfach als Sprache keinerlei Rolle gespielt. Die erste Amtshandlung der UIC war die Einführung der RIC. Das ist eine italienische Abkürzung, Regolamento Internazionale delle Carrozze. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ich spreche kein Italienisch. Und im gleichen Atemzug auch die RIV. Ganz grundsätzlich, die RIC sind die Bedingungen für den Personenverkehr, die RIV für den Güterverkehr. In den RIC und RIV sind gewisse technische Standards für Wagen geregelt. Wenn diese Standards eingehalten werden, können die Wagen ohne besondere Zulassung in alle teilnehmenden Länder übergehen. Das gibt's auch tatsächlich bis heute. Die klassischen IC-Wagen, da steht auf der Seite, vielleicht hat das schon mal jemand gesehen, groß RIC drauf. Stehen auch noch andere Sachen drauf, zum Beispiel die Geschwindigkeit oder ob der Wagen auf eine Fähre verladen werden darf. Das heißt bis heute, dass dieser Wagen in allen teilnehmenden Ländern ohne Einschränkungen eingesetzt werden darf. Dafür müssen eben gewisse Bedingungen erfüllt werden. Es gibt auch Wagen, auch da wird das dann angeschrieben, die erfüllen zwar grundsätzlich die Anforderungen dieses RIC-Abkommens, sie können aber aus technischen Gründen, zum Beispiel weil irgendwelche Einrichtungen zur Energieversorgung fehlen, trotzdem nicht freizügig, sondern nur in einzelnen Ländern eingesetzt werden. 1923 kam dann das Statut über die internationale Rechtsordnung der Eisenbahnen. Das ist auch ein Ding, was so im Prinzip heute noch gilt. Leider nur im Prinzip. Das Ding hat einen Artikel 14. Zur Hebung des internationalen Verkehrs erleichtern es die Vertragsstaaten in jedem nach den Umständen zulässigen vernünftigen Ausmaß, Vereinbarungen zu schaffen zur Anwendung eines einzigen für den gesamten Transport geltenden Vertrages. Diese Vereinbarungen sollen die größtmögliche Einheitlichkeit der Bedingungen zu erreichen suchen, unter denen der direkte Vertrag von jeder der am Transport beteiligten Verwaltungen ausgeführt werden kann. Das Ding ist im Prinzip die Geburtsstunde des einheitlichen internationalen Eisenbahntarifs, den es im Prinzip bis heute gibt. Ihr werdet schon hören, im Prinzip. Diese Bedingungen gibt's noch. Es gibt halt leider ein paar Bahnen, die sich entweder aus Gründen nicht daran gebunden fühlen oder die eben sie grundsätzlich schon erfüllen, wo es aber aus anderen Gründen dann wieder schwierig wird. 1928 kam das internationale Übereinkommen über die Beförderung von Reisenden und Gepäck mit der Eisenbahn. Französisch Convention Internationale concernant le transport de voyageurs par chemin de fer. Und damit haben wir auch die Lösung, warum auf Fahrkarten, die die DB ausstellt, oben links in der Ecke immer CIV 1080 steht. 1080 ist der Ländercode der DB. Und CIV ist dieses uralte Abkommen. Das gibt es tatsächlich noch. Das wurde zwar natürlich mehrfach überarbeitet, aber das ist grundsätzlich immer noch auf das Jahr 1928 zurückzuführen. Und damit wurden eben diese einheitlichen internationalen Beförderungsbedingungen in Anführungszeichen eingeführt. Genau, bis heute Grundlage des internationalen Tarifs. Der internationale Tarif hieß früher TCV, Tarif Commun International pour le Transport des Voyageurs. Das wurde 2014, glaube ich, das ist noch nicht so lange her, deutlich umstrukturiert und damit auch umbenannt in einen englischen Begriff, die nennen sich jetzt SCIC, Special Conditions of International Carriage. Dabei hat man tatsächlich vor allem Dinge an die heutige Realität angepasst. Es gibt immer noch die Dinge aus der alten Staatsbahnwelt, dass es zum Beispiel irgendeinen scharfen Punkt gibt, an dem die Einnahmen aufgeteilt werden oder wo quasi, also man kauft quasi, blöd gesagt, für jede Eisenbahn eine eigene Fahrkarte, die aber mit einem gemeinsamen Preis auf einem gemeinsamen Zettel abgebildet wird. Das ist grundsätzlich auch heute noch so, das kann man auch auf den Fahrkarten noch erkennen. Wenn man sie in Deutschland gekauft hat, sieht man auch immer ganz gut am Mehrwertsteuerausweis, welchen Anteil davon die DB kriegt, weil die DB natürlich nur für den deutschen Abschnitt die Mehrwertsteuer abführen muss. Dementsprechend ist der Preis, für den Mehrwertsteuer abgeführt wird, niedriger als der Gesamtpreis der Fahrkarte. Außer natürlich, ihr hättet jetzt irgendwie, ihr fahrt in die Schweiz, ihr habt ein Generalabonnement, zahlt also für den Schweizer Anteil nichts, dann ist natürlich der Mehrwertsteuerausweis der komplette Preis. Das Ganze ist grundsätzlich, und das gilt tatsächlich auch immer noch, ist grundsätzlich ein kilometerbasierter Tarif, der auf den zurückgelegten Kilometern basiert. Man kann jetzt nicht so richtig sagen, ob das zwingend immer die gleichen Maßeinheiten in Anführungszeichen sind. Also die Bahnen arbeiten da natürlich durchaus gerne damit, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendeine anspruchsvolle Strecke über irgendeinen Alpenpass. Die hat zwar eigentlich nur 15 Kilometer, aber weil das alles so aufwendig zu betreiben ist, schreiben wir jetzt in den Tarif rein, das sind 30. Das kann man natürlich machen. Grundsätzlich orientiert sich das Ganze aber an den Schienenkilometern. Teilweise werden auch irgendwelche verkehrsüblichen Wege berechnet. Man darf aber dann trotzdem einen Umweg fahren. Das regelt dann wieder jede Bahn selber, wie die berechnet werden. Aber grundsätzlich gibt's einen Kilometertarif, da steckt eine Preistabelle dahinter. Alles erstmal Sternchen. Das ist alles erstmal die grundsätzliche Feststellung. Der Fahrpreis wird für jeden Beförderer weiterhin einzeln berechnet. Grenzpunkte oft in einem Grenzbahnhof, manchmal auf freier Strecke. Das war zu meiner aktiven Zeit tatsächlich immer ganz interessant. Das ist relativ stark regionalabhängig und das hängt auch relativ stark von den Nachbarbahnen ab. In die Schweiz ist es seit ein paar Jahren so, dass die Grenzpunkte immer im Grenzbahnhof sind. Der letzte Grenztarifpunkt in die Schweiz war in Waldshut. Das kam vor bestimmt 15 Jahren weg. Nach Österreich gibt es auch den einen Grenztarifpunkt auf freier Strecke. Das ist Mittenwald-Grenze. Alle anderen sind halt im Grenzbahnhof. Zum Beispiel nach Tschechien oder Frankreich ist der Grenztarifpunkt immer ein fiktiver Grenztarifpunkt auf der freien Strecke. Also sprich genau auf der Staatsgrenze. Das Ganze, wie gesagt, nur für den klassischen internationalen Tarif. Wenn ihr mit irgendwelchen Verbundtickets unterwegs seid, es gibt immer irgendwelche oder oft irgendwelche kleinen Grenzverkehre, Verbundangebote, Ländertarife, Pauschalpreisangebote, Deutschlandticket, da muss das nicht gelten. Das Deutschlandticket ist zwar auch ein Angebot des klassischen Eisenbahntarifs, im Rahmen dessen gilt es tatsächlich auch überall bis zur Grenze, auch wenn das nicht alle Bahnen immer unbedingt wahrhaben wollen. Es gilt aber tatsächlich oft auch über die Grenze hinaus, aber dann eben nicht als Eisenbahnfahrkarte, sondern weil es halt gleichzeitig auch so ein regionales Angebot ist. Der große Unterschied zu den Binnentarifen, normalerweise gab es in den meisten Ländern so Tarifmatrizen, wo man dann quasi Start und Ziel sich rausgesucht hat und in so einer Matrix dann die Tarifentfernungen ablesen konnte. Das gibt es im internationalen Tarif nicht, da gab es vorkonfigurierte Serien, das heißt also, warum die Serie heißen, keine Ahnung. Heißt halt so. Von Bahnhof A-Dorf nach Bahnhof B-Stadt sind es so und so viele Kilometer. Von B-Stadt nach C-Dorf sind es so und so viele Kilometer. Man konnte tatsächlich diese Serien dann aneinander kleben. Das heißt also, wenn du nur eine Entfernung für A-Dorf B-Stadt und B-Stadt C-Dorf hast, aber für A-Dorf C-Dorf nicht, dann konntest du das zusammenbauen. Das ging. Hat soweit eigentlich auch ganz gut funktioniert. Zusätzlich waren auch durchaus bilaterale Angebote möglich. Das gab's vor allem aber nicht nur im ehemaligen Ostblock. Da war schlicht der internationale Tarif oftmals doppelt so teuer wie der Binnentarif, wenn man halt blöd gesagt, Leute, die ins Ausland fahren wollten, die hatten dann auch das Geld, dass man da entsprechend höhere Tarife nehmen konnte. Oftmals gab es dann aber irgendwelche vergünstigten Urlauberfahrkarten für Ziele am Balaton. Genauso gab es das auch eigentlich immer so kleine Grenzverkehre, weil der internationale Tarif bis heute relativ teuer ist für Kurzstrecken. Und diese kleinen Dinger einmal kurz über die Grenze, ja, hat man dann mit irgendwelchen Sondertarifen belegt, die es dann auch oftmals tatsächlich nur bei den beteiligten Eisenbahnen zu kaufen gab. Früher sah das dann tatsächlich so aus, in den Bahnhöfen mit internationalem Fahrkartenverkauf standen dann die ganz großen Ordner im Schrank und wenn du dann eine Fahrkarte nach Pyongyang haben wolltest, hast du die zwar gekriegt. Es hat halt ein bisschen gedauert. Und es erforderte natürlich relativ große Geografiekenntnisse, dass man dann auch wirklich den richtigen Weg dabei raussucht. Ja, so sieht das Ganze dann irgendwie aus. Das sind tatsächlich alles relativ aktuelle Beispiele. Dieses Format ist eben tatsächlich von der CIT genormt. Hier haben wir oben links eine Fahrkarte von der DB am Automaten, unten links eine Reservierung von der DB am Schalter, oben rechts ist eine Eurostar-Fahrkarte, die hier eigentlich nicht so ganz reinpasst, weil sie eigentlich schon aus dieser heutigen neuen Welt ist, wo solche Dinge eben nicht mehr so einfach gehen. Und unten rechts ist ein Interrail-Pass, ausgestellt von den ÖBB. Übrigens für mich als Deutsches. Was auch dieses klassische einheitliche Format ist. Also sprich, selbst wenn man die Sprache, die da gerade draufsteht, nicht spricht, weiß das Kontrollpersonal, wo welche Angabe steht und kann dann damit auch die Fahrkarte prüfen. Früher, aber nicht ganz viel früher, sah das Ganze dann irgendwie so aus. Das hier ist ein Beispiel aus 2016, ist am ukrainischen Bahnhof in Chop gekauft. Da hat man offensichtlich noch den ganzen Keller voll mit Fahrkartenmustern aus Sowjetzeiten, deswegen steht da auch noch Eisenbahn der UdSSR drauf. Ich kenne tatsächlich den aktuellen Stand nicht, weil ich aus Gründen jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr in der Ukraine war. Auch dafür gab es übrigens ein einheitliches Format, das wurde auch nicht nur da verwendet, bis so rund 2015 gab es das auch zum Beispiel in Luxemburg noch. Weil die schlicht und ergreifend gesagt haben, sie haben in den großen Bahnhöfen ein Verkaufssystem von ihren Nachbarbahnen, mit dem sie dann die großen Sachen verkaufen. Und für diese ganzen kleinen Grenzverkehre und so gab es halt was vom Block. Hat natürlich in dem Fall den großen Charme, dass dann die Ordner, in denen man das raussuchen muss, nicht ganz so groß sind. Wenn man quasi nur kleine Grenzverkehre oder vielleicht noch irgendwie bis Lüttich oder Brüssel verkauft, aber halt nicht, weiß ich nicht, nach Palermo oder Kiruna. In den 80ern kamen dann die ersten Computer, so langsam aber sicher, auch bei der Eisenbahn. Vielleicht auch gerade bei der Eisenbahn. Ich meine, wir hatten bis vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich noch solche schönen Dinge wie irgendwelche Ringspeicher und sowas im Einsatz. Das darf man eigentlich, glaube ich, keinem erzählen. Aber die haben tatsächlich dieses Jahrzehnt noch gesehen. Bei der Deutschen Bundesbahn gab es 1978 die ersten elektronischen Fahrkartenschalter. Da war zwar noch nicht viel Elektronik im Sinne von irgendwelchen Abrechnungsgeschichten, dass die irgendwie online waren oder so, aber man konnte sich zumindest mal das Handling dieser Tariftabellen sparen, weil der PC das ausgerechnet hat. Für die Abrechnung gab es damals so Kassettenlaufwerke, die dann zur zentralen Abrechnungsstelle gefahren wurden, statt der alten Ausgabenachweise auf Papier. Die Dinger sahen ungefähr so aus, das Ding steht im DB-Museum, das Bild ist leider nicht von mir, sondern von Wikipedia geklaut. Oder was heißt geklaut? Es ist natürlich CCBYSA 4.0, aber die Quelle steht auch nebendran. Man sieht das hier. Ich weiß nicht, ob ihr gerade meine Maus seht. Das hier ist dieser Kassettenspeicher-Dingsi. Also blöd gesagt, das Kassettenlaufwerk. Hier oben ist ein Drucker. Und der kleine Röhrenmonitor da oben ist wahrscheinlich von der Bildschirmdiagonale, ja, ich glaube, es gibt inzwischen Smartphones, die vergleichbar große Monitore haben. Genau, von diesen Stationen, also mit diesen Stationen wurden tatsächlich vor allem die großen Bahnhöfe bedacht. Das ist kein Ding, was jeder Dorfbahnhof gekriegt hat. Die Dorfbahnhöfe haben weiterhin klassisch geschrieben. Ich habe nur ganz wenig zum praktischen Verkauf in der Zeit gefunden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch große Bahnhöfe dann nur einen so einen Rechner hatten. Und halt ihre Standardziele, also keine Ahnung, von Frankfurt nach Darmstadt, von Frankfurt nach Stuttgart, von Frankfurt nach Köln, weiterhin konventionell verkauft haben, im Zweifel noch auf den alten kleinen Pappdeckeln. Und das dann wirklich nur für die komplizierteren Fälle zur Anwendung kam. Zumindest die Stückzahlen, es geistern da verschiedene, irgendwas zwischen 5.000 und 7.000 Stück durch dieses Internet, sprechen eigentlich schon dafür, dass es die Dinger nicht so verbreitet gab und halt vor allem auch nicht bei 20 Schaltern pro Bahnhof dann auch 20 von den Dingern. Anfang der 80er kamen dann die elektronischen Reservierungen. Dafür gab es die elektronische Platzanweisung der Deutschen Bundesbahn. Das System ist in den Grundzügen bis heute im Einsatz. Daran liegt es übrigens auch, dass Reservierungen bei der DB manchmal so scheiße sind. Es gibt ja jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, erstmals eine Möglichkeit, sich die Verfügbarkeit von Fahrradstellplätzen anzeigen zu lassen, bevor man die tatsächliche Reservierung anfragt. Das ist ein übelstes Gefrickel. Dem Vernehmen nach fragt da irgendwas im Hintergrund relativ regelmäßig Fahrradstellplätze ab, weil man das aus dieser Datenbank anders nicht rauskriegt. Das gleiche gilt halt auch für, wo es immer noch so ist, Rollstuhlstellplätze. Es geht halt nicht. Es gibt keine Ansicht, die anzeigt, dass in irgendeinem Zug noch Rollstuhlstellplätze frei sind, sondern man muss es halt Probe buchen. Einen ähnlichen Hintergrund hat es auch, dass man jetzt bis zur Einführung des neuen Vertriebssystems bei der DB jetzt Ende diesen Jahres immer zwei Fahrkarten kaufen musste, wenn man zwei Bahncard-Typen mischen wollte. Weil diese uralten Systeme im Hintergrund schlicht nicht damit umgehen konnten, dass es eine Fahrkarte für drei Personen gibt. Einer hat keine Bahncard, einer eine Bahncard 25, einer eine Bahncard 50. Das ging halt einfach nicht, weil es das zu der Zeit noch nicht gab und weil das auch diese alten Systeme ein bisschen überfordert hätte, weil es halt einfach nicht vorgesehen wurde. Auch da waren die Anfänge der elektronischen Reservierung übrigens noch mit zwischengeschaltetem Fax. Das ging dann aber relativ schnell online. Also ganz früher, ganz klassisch, hatte jeder Bahnhof für Reservierungen von Zügen, die bei ihnen fahren, ein gewisses Kontingent. Wenn das aufgebraucht war, konnte man in der Reservierungszentrale nachfragen, ob es noch irgendwelche anderen Plätze gibt. Das wurde dann halt tatsächlich, blöd gesagt, ging der Mensch in der Reservierungszentrale dann halt zum großen Schrank, holte den Ordner mit der Zugnummer raus, guckte an dem Datum, ob da noch Plätze frei sind und strich die dann durch. Und gab dann halt die Rückmeldung, ja, Wagen 5, Platz 47 und 48. Das wurde dann mit dieser EPA, wurde das auf eine Datenbank umgestellt. Man musste dann aber trotzdem noch quasi da ein Fax hinschicken, dass man jetzt in diesem Zug einen Platz braucht. Dann bekam man ein Fax zurück mit einer Nummer und den Platznummern und konnte das dann elektronisch ausstellen. Das war tatsächlich auch die erste Anwendung im Fahrkartenverkauf, die dann tatsächlich online war. Dieses Faxverfahren gab es für gewisse Sonderfälle tatsächlich auch bis in die 2010er Jahre. Ich weiß nicht mehr, wann das genau abgeschafft wurde. Das gab es auch wirklich am Ende nur noch für Spezialfälle, irgendwelche Reservierungen nach Montenegro oder rumänische Inlandszüge oder so, wo man dann tatsächlich einen Fax zur zentralen Reservierung der DB oder den Resten davon nach Leipzig geschickt hat. Die haben dann einen Fax nach Bukarest oder Podgorica oder sonst wohin geschickt. Und da war dann aber tatsächlich der Fortschritt, die zentrale DB-Reservierung konnte dann die Plätze schon einstellen. Also die haben das dann ins System eingestellt und direkt in den Auftrag, den die Verkaufsperson schon angelegt hatte, mit dem Rest eingebucht. Das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Teilweise mit manchen Bahnen hat es aber besser funktioniert, wenn du als Verkaufsstelle denen das direkt gefaxt hast. Ich sag mal, die Profi-Verkaufsstellen kannten ja auch ihre Pappenheimer in der zentralen Reservierung. Die haben das dann auch, wenn das nicht den Regelweg genommen hat, durchaus dann da eingestellt. Das letzte in Deutschland, wofür man das gebraucht hat, war übrigens der Katamaran nach Borkum. Der ist reservierungspflichtig. Man kann ja tatsächlich auf alle Nordseeinseln bei der DB durchgehende Fahrkarten kaufen. Und die Reederei hat deswegen ein gewisses Kontingent an Plätzen ins Reservierungssystem der DB eingestellt. Und früher war es tatsächlich so, dass man dann über diese zentrale Reservierung der DB weitere Plätze bei der Reederei anfragen konnte, wenn man keinen Platz mehr gekriegt hat. Inzwischen ist das tatsächlich so gelöst, man ruft halt die Reederei direkt an. dann kommt das zwar nicht auf DB-Fahrkartenpapier, aber ja, das geht schon. Diese Schnittstelle gibt es tatsächlich bis heute, die nennt sich Hermes. Kommt auch irgendwie aus dem UIC-Umfeld. Am Ende sind Startbahnhof, Zielbahnhof, Wagennummer, Platznummer jetzt auch nichts, was sich so groß verändert. Von daher ist es erstmal unschädlich, dass diese Schnittstelle weiterhin verwendet wird. Schädlich wurde es in dem Moment, wo einige Länder der Meinung waren, plötzlich Passagierdaten erfassen zu wollen. Das gibt es in Deutschland ja tatsächlich nicht. Das gibt es zum Beispiel in Frankreich. In Frankreich ist es Pflicht. Das hat auch, ich hatte es am Anfang angesprochen, diesen internationalen Vertrieb für Reservierungen in Frankreich zerschossen. Weil die Schnittstelle gibt das nicht her, Passagierdaten zu übertragen. Und damit gibt es jetzt halt französische Fahrkarten nur noch bei der SNCF. Sternchen. Kommt gleich noch mehr zu. Andere Länder, die zwar, wenn du vor Ort eine Fahrkarte kaufst, die Passagierdaten erfassen, da bleibt dann halt das Feld leer oder teilweise steht dann auch einfach die Ausgabebahn als persönliche Daten drin. Das war früher in Irland zum Beispiel so. Da stand auf den Reservierungsanzeigen im Zug stand einfach der Name des Fahrgastes. Und wenn du die Reservierung, als das noch ging, bei der DB gebucht hast, stand da Deutsche Bahn. 1981 war dann die erste kleine Zäsur, inzwischen zur größeren Zäsur geworden. Da startete nämlich in Frankreich der TGV. Die Franzosen waren also mit ihrem Hochgeschwindigkeitsverkehr 10 Jahre vor uns in Deutschland und haben das Ding reservierungspflichtig gemacht. Das ging ja jetzt, weil man hatte ja jetzt elektronische Reservierungen. Man musste da auch nicht mehr hinterher telefonieren oder faxen. Deswegen ging das. Vor 81 waren tatsächlich auch in Frankreich Fernzüge nicht reservierungspflichtig. Weitere Länder haben dann am Ende auch nachgezogen. Inzwischen sind tatsächlich, ja, Länder mit Fernzügen ohne Reservierungspflicht. Mitteleuropa ist da ganz gut dabei. Ansonsten Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Schweden sind, glaube ich, so die am meisten genannten Länder. In der ehemaligen Sowjetunion natürlich sowieso. Da liegt das aber schlicht und ergreifend daran, dass da halt Zugfahren heißt, aufgrund der großen Distanzen, entweder du fährst Nahverkehr, das ist dann halt wirklich auch eine bessere S-Bahn, oder du fährst Fernverkehr, das ist dann halt ein Schlafwagen. In den 90ern ist dann noch was ganz anderes passiert. Da gab es dann die Bahnreformen in der EU, die Liberalisierung im Schienenverkehr. Je nach Land sehr unterschiedlich umgesetzt. Die grundsätzlichen Themen sind aber überall gleich. Die bisherigen Staatsbahnkooperationen wurden zunehmend durch Angebote der einzelnen Bahnen ersetzt, teilweise in Konkurrenz zueinander. Das heißt, ein schönes Beispiel dafür ist die Strecke von Paris nach Milano. Früher, also ich sag mal bis 1995 oder sowas, gab es da halt einfach Eurocity-Züge, die wurden von der italienischen Bahn und von der französischen Bahn gemeinsam betrieben. Dann gab es tatsächlich eine ganze Zeit lang auch gar nichts. Irgendwann sind dann die Franzosen wieder eigenwirtschaftlich und eigenverantwortlich mit dem TGV bis Mailand gefahren. 2 Jahre später sind dann die Italiener angefangen, sind mit ihrem Frecciarossa eigenwirtschaftlich, eigenverantwortlich bis Paris gefahren. Das Ganze wunderbar in Konkurrenz zueinander. Es wurde dann bejubelt, als die Italiener auch gefahren sind, dass es jetzt statt 2 Zugpaaren 4 Zugpaare gibt. Der Witz an der Sache ist, dass irgendwie vormittags zwei Züge im Abstand von einer Stunde fahren, nachmittags zwei Züge im Abstand von einer Stunde und den Rest des Tages gar nichts. Was halt ein Thema wäre, was es in dieser klassischen Kooperationswelt einfach nicht gegeben hätte. Wenn man da vier Züge gefahren wäre, wären die halbwegs über den Tag verteilt gewesen. Na? Die alten Kooperationen sind politisch kaum noch gewünscht. Hintergrund dabei ist tatsächlich, auch wenn böse Zungen sagen, dass man den Eisenbahnverkehr kaputt machen möchte, der Hintergrund dabei sind tatsächlich vor allem kartellrechtliche Geschichten. Blöd gesagt, wenn sich eine französische Bahn und eine deutsche Bahn zusammentun und gemeinsam Züge von Paris nach München betreiben. Das machen sie. Erstmal keine Angst. Das machen sie, das dürfen sie. Das ist inzwischen auch entschieden, dass sie das dürfen. Dann liegt es aus Sicht von Wettbewerbshütern natürlich nahe, dass da die beiden wahrscheinlich größten Staatsbahnen, Ex-Staatsbahnen jetzt irgendwie gemeinsame Sache machen, anstelle dass sie sich eben, wie es so ein Wettbewerbshüter ja eigentlich gerne hätte, irgendwie Konkurrenz machen. Das führt zu eigenen Preissystemen. Das führt natürlich auch zu Frühbucherangeboten, das führt zu Dynamic Pricing, das führt zu Yield und Revenue Management. Jetzt haben wir die Buzzwords alle durch. Platt gesagt heißt das, dass natürlich jeder Betreiber ein höheres Interesse daran als vielleicht eine Staatsbahn hat, den Zug voll zu bekommen und natürlich den Zug mit möglichst hohen Erlösen voll zu bekommen. Das heißt also, ich muss es irgendwie steuern können, dass ich sowohl Angebote habe für Leute, die keine so hohe Zahlungsbereitschaft haben, weil nur mit den teuren Tickets kriege ich meinen Zug wahrscheinlich nicht voll. Umgekehrt möchte ich natürlich von Leuten, die bereit sind, sehr viel Geld für eine Fahrkarte auszugeben, auch möglichst viel von diesem Geld abschöpfen. Zudem ist das natürlich gerade bei diesen Konkurrenzgeschichten so, dass du natürlich eigene Preissysteme irgendwo brauchst. Das ist dann auch klar, dass wenn ich den einen Zug von Betreiber A verpasst habe, nicht einfach den Zug von Betreiber B nehmen kann. Viele Grüße an der Stelle an Thalys. Da bietet es sich dann natürlich an, mit sowas wie einer Reservierungspflicht um die Ecke zu kommen. Dass man dann halt auch klar sagt, okay, dein Ticket gilt nur für diesen Zug, dafür hast du in diesem Zug dann auch einen reservierten Sitzplatz. Dann kommen eben diese politischen Vorgaben, die von der alten Welt nicht mehr erfüllt werden können. Das sind eben gerade diese Passagierdatengeschichten. Da gab es ja auch in Deutschland durchaus Bestrebungen von gewissen politischen Seiten, sowas einzuführen. Das ist zum Glück bislang nicht passiert. Ich weiß auch, dass tatsächlich die DB da immer sehr gegen lobbyiert hat. Die DB ist an dieser Stelle, gehören sie auch tatsächlich zu den Guten. Wir haben ja in Deutschland bekanntlich keine Reservierungspflichten, zumindest nicht im Binnenverkehr. Da ist jetzt wohl für nächstes Jahr, für den Sommer mal wieder was geplant für internationale Züge. Da werden wir dann schauen müssen, was da draus wird. Genau. Das Ganze heißt natürlich auch, wenn ich keine Kooperationszüge mehr habe, private Anbieter habe, diese ganze liberalisierte Welt, insbesondere wenn es um eigenwirtschaftliche Verkehre gibt, die also nicht von irgendwem bestellt oder finanziert oder bezuschusst werden, dieses durchgehende Fahrscheinkaufen geht dabei natürlich völlig unter. In Deutschland sind wir zum Glück wieder auf dem Weg ein bisschen weg davon, dass es vielleicht noch fürs Pricing, also vom Tarifsystem, was im Hintergrund steckt, her so ist, dass ich quasi drei Fahrkarten kaufe, wenn ich mit drei Betreibern fahren möchte. Man sollte das als Kunde aber möglichst nicht merken. Ganz extrem ist das tatsächlich in den Niederlanden. Die haben ja ihre OV-Chipcard. Es erzählen immer ganz viele Leute, dass das ganz toll und ganz einfach ist. Man muss ja nur ein- und auschecken und dann passt das. Es ist aber nur die halbe Wahrheit. Man muss nämlich tatsächlich immer beim richtigen Betreiber ein- und auschecken. Das heißt also, wenn du eigentlich mit einem Zug der ehemaligen Staatsbahn fahren möchtest, der ist dann zu spät oder fällt aus, es fährt dann ein Zug von irgendeinem Privaten, dann musst du zumindest mal wieder auschecken und bei dem Privaten neu einchecken. Im Großen ist das dann halt wirklich dieses, ich fahre mit dem Thalys von Köln nach Paris. Mein Start ist aber nicht Köln, sondern Düsseldorf. Das heißt, ich brauche erstmal eine Fahrkarte von Düsseldorf bis Köln, habe dann mein Thalys-Ticket bis Paris. Mein Ziel ist vielleicht auch nicht Paris, sondern Versailles. Und dann brauche ich halt noch ein weiteres Ticket von Paris nach Versailles. Wäre in der alten Welt oder in der Staatsbahnwelt überhaupt kein Problem gewesen, das durchzulösen. Wie sieht Digitalisierung in dem Bereich denn bislang aus? Digitalisierung, mein Lieblingsbuzzword eigentlich. Die Bestrebungen der Bahnen in ganz Europa gehen natürlich dahin, dass sie vom teuren Schalterverkauf loskommen wollen. Also möglichst viel online verkaufen. Das heißt, der allgemeine Trend ist tatsächlich, dass man alles überall bekommen soll. Das Problem ist, ja, die Verfügbarkeit von Fahrkarten im Internet ist in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren deutlich besser geworden, als es vorher war. Leider wurde dafür aber das Angebot auf den klassischen Vertriebswegen, also am Schalter und am Automaten, auch an den neuen Online-Standard angepasst. Also es gibt immer noch Fälle, die es am Schalter gibt, online oder am Automaten nicht. Es werden aber tatsächlich immer weniger. Gerade was so verschiedene Zielorte angeht, das gab es früher ganz oft, dass man irgendwie online nur Fahrkarten für direkte Züge ab Deutschland gekriegt hat oder sowas. Wenn da ein Ziel online nicht geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Schalter auch nicht geht, inzwischen sehr groß. Lustig ist da teilweise übrigens auch, wie sich da die beteiligten Bahnen dann gegenseitig den schwarzen Peter hin und her schieben. Ich bin vor ein paar Jahren mal von Berlin Richtung Polen gefahren, hatte ein bei den Polen gekauftes Online-Ticket, was ich aber, weil mein Drucker abgeraucht war, nicht mehr ausdrucken konnte, obwohl das draufsteht, dass es ausgedruckt sein müsste. Ich bin also einfach eingestiegen, habe das PDF am Handy vorgezeigt, bekam von der deutschen Zugchefin gesagt, ja, also für sie sei das schon in Ordnung, aber die Polen würden das auf keinen Fall akzeptieren, deswegen gäbe es diese Pflicht, das auszudrucken. Der polnische Zugchef verkündete dann, ja, also er versteht nicht, wieso ich da in Deutschland durchgekommen sei, die Deutschen würden sonst immer drauf bestehen, dass das ausgedruckt ist. Also, natürlich konnten sie es beide problemlos mit ihren Geräten einlesen. Viele Bahnen sagen tatsächlich auch, dass ihnen der ganze internationale Vertrieb eigentlich zu blöd ist. Ganz extrem waren da die Schweden. Die haben schon vor vielen Jahren den Vertrieb von Auslandsfahrkarten komplett eingestellt. Man bekam dann eine Zeit lang bei SJ am Schalter noch Interrail-Pässe und natürlich halt die eigenen Züge, die über die Grenze fahren. Das Problem hat sich inzwischen dadurch gelöst, dass die SJ einfach gar keine Schalter mehr betreibt. Die Schweizer haben jetzt oder sind zum Jahreswechsel dabei, da kenne ich den Stand nicht ganz genau, dass es nur noch Fahrkarten von der Schweiz in die angrenzenden Länder und für direkte Züge gibt. Das heißt also, wer von der Schweiz in die Niederlande möchte, bekommt bei den SBB dafür nur noch eine Fahrkarte, wenn er einen der beiden direkten Züge benutzt und dann auch nur bis zum Ausstiegsbahnhof aus dem Direktzug. Dass zum Beispiel der ICE Basel-Amsterdam zwar nur einmal am Tag fährt, dass es aber alle 2 Stunden eine Umsteigeverbindung mit Umstieg in Frankfurt Flughafen gibt, ja, egal. Das Gleiche passiert durchaus auch bei anderen Bahnen. Also die ÖBB haben schon vor einiger Zeit ihr Sortiment relativ stark beschnitten, haben das aber nicht so ganz klar kommuniziert. Die haben tatsächlich auch ein neues Vertriebssystem eingeführt, was über alle Vertriebswege quasi das gleiche Angebot hat. Bei den ÖBB geht das tatsächlich so weit, dass selbst das Verkaufssystem am Schalter sieht quasi genauso aus wie der Webshop, den ihr auf oebb.at kennt. Und das Verkaufssystem der Zugpersonale, ja, in Österreich kann man im Fernverkehr noch Fahrkarten im Zug kaufen, sieht wirklich 1:1 so aus wie das, was ihr als ÖBB-App auf eurem Handy habt oder haben könnt. Da ist halt wirklich der Unterschied nur, dass man ein paar Ermäßigungen mehr auswählen kann. Aber ansonsten ist es wirklich genau das Gleiche. Ansonsten hängt es natürlich sehr stark davon ab, an wem man am Schalter gerät. Das ist leider ein Thema. Ich hatte das vor einem guten Jahr in Frankreich. Ich bin am Bahnhof 1 zum Schalter gegangen, wollte eine Fahrkarte quasi für den Regio für zwei Bahnhöfe weiter und dann über die Grenze nach Belgien haben. Das Personal da am Schalter sagte mir, ja, da gibt's, also man könnte das schon auch durchgehend kaufen, dann kostet das aber 25 Euro. Ich sollte doch jetzt einfach eine Fahrkarte bis zu diesem Grenzbahnhof nehmen. Die kostet irgendwie 3 Euro und da gäbe es dann einen Spezialtarif für 5 Euro über die Grenze. Das könne man dort aber nicht verkaufen, sondern nur vor Ort. Okay, gesagt, getan. Am Grenzbahnhof zum Schalter, ja, einmal über die Grenze, ja, kostet 21 Euro. Lösung war dann tatsächlich das belgische Zugpersonal. Also da fuhren die Belgier rüber und die wussten dann auch, was Sache ist und kannten das Problem auch. So, jetzt ist meine Maus wieder weg. Es gibt dafür natürlich technische Lösungen für dieses ganze grobe Dilemma. Es gibt ein paar kommerzielle Anbieter, schon seit den späten 2000ern. Die bekanntesten sind Omio und Trainline. Omio tatsächlich ist eine Softwarebude. Trainline ist inzwischen auch eine Softwarebude, kommt aber tatsächlich daraus, dass irgendwie sich die IT-Abteilungen von irgendwie 3 oder 4 Eisenbahnen in Großbritannien zusammengetan haben und einen Ticketshop programmiert haben. Und die haben das dann ausgeweitet, dass sie über Schnittstelle möglichst viele Unternehmen versuchen anzubinden, dass sie dann trotzdem irgendwie eine vermeintlich durchgehende Fahrkarte verkaufen können. Die DB hat die Multi-Carrier-Plattform zusammen mit Amadeus entwickeln lassen. Amadeus ist einer der großen Verkaufssystembetreiber, vor allem in der Tourismusbranche. Die machen ganz viel so Hotelbuchungen und Flugzeuge und machen eben auch ein bisschen Eisenbahn und haben für die DB oder mit der DB da was entwickelt. Da seht ihr immer, wenn ihr auf bahn.de so einen Button kriegt, Preis ermitteln und dann weitergeleitet werdet. Dieses Ding, auf das ihr dann weitergeleitet werdet, das ist dieses MCP. Das gibt's inzwischen tatsächlich auch bei der DB am Schalter. Das kann nicht mehr, als ihr online könnt. Der Workflow ist grausam. Es wird dann nämlich quasi von Hand eine Buchung erstellt. Also ihr kriegt dann am Schalter ein Online-Ticket aus diesem MCP und es wird dann quasi von Hand eine Buchung im alten DB-Verkaufssystem erstellt, um das Ganze dann über das klassische Reisezentrums-System abrechnen zu können. Solche Ansätze, dass man halt irgendwie versucht, mehrere Anbieter in ein System zu kommen, gibt es auch bei anderen Bahnen. Die Niederländer und Belgier haben da was, zusammen mit irgendwie Luxemburg und Frankreich und Dänemark und die binden auch irgendwie wieder die DB ein. Das Lustige an der Sache ist dann, früher war es ja wirklich so, wenn ihr bei der DB keinen Sparpreis mehr für irgendeine Strecke gekriegt habt, dann konnte es durchaus passieren, dass ihr bei der ausländischen Bahn noch was gekriegt habt oder umgekehrt. Das ist jetzt zumindest mit diesen, also einige dieser Ansätze, die es da gibt, damit ist das dann vorbei, weil die Kontingente irgendwie miteinander abgeglichen werden. Also es ist tatsächlich, die Niederländer verkaufen euch genauso einen Supersparpreis von Köln nach Frankfurt und der kostet tatsächlich inzwischen auch das gleiche wie bei der DB. Also da gibt es irgendeine Schnittstelle, es wird aber trotzdem dann von der NS ausgestellt und nicht von der DB. Während der DB-Ansatz ist, ihr kriegt dann tatsächlich ein Online-Ticket der jeweils anderen Bahn. Also über das MCP kann man dann doch auch wieder Frankreich buchen. Solange man halt keine Sonderwünsche hat wie eine Interrail-Reservierung. Das Ganze führt dann aber zu einem ganz normalen SNCF-Online-Ticket. Also es ist halt quasi so auch wieder irgendeine Schnittstelle, die halt in das Online-System der SNCF zugreift. Ja, was sind so die wichtigsten Workarounds in Anführungszeichen? Für die Leute, die mich schon länger kennen, wird das meiste davon wahrscheinlich auch kein Geheimnis mehr sein. Am Schalter oder auch Telefon, also überall, wo ihr mit einem Menschen zu tun habt, geht gerade, wenn es ins Ausland gehen soll und gerade, wenn es um solche reservierungspflichtigen Geschichten geht, immer noch sehr viel mehr als online. Gerade die DB kann da sehr, sehr viel. Es hängt tatsächlich immer auch ein bisschen davon ab, was die ausländische Bahn so überhaupt in die internationalen Buchungssysteme einstellt. Manchmal ist das halt auch da dann wieder ein bisschen unschön. Zum Beispiel die Italiener stellen immer nur die teuersten Fahrpreise, also quasi das Äquivalent zum Flexpreis ein. Es ist natürlich kein Flexpreis, weil wir haben ja Reservierungspflicht. Das heißt, einfach so einen anderen Zug nehmen ist nicht. Umgekehrt gibt es aber auch Beispiele. Zum Beispiel die Schweden stellen auch alle Sparangebote ein. Die kann die DB am Schalter buchen. Damit wird man dann in Schweden im Zug zwar immer sehr komisch angeguckt, weil eben in Schweden gibt es keine Schalter mehr. Die haben irgendwelche Online-Ticketquoten von 80% oder 90%. Und alles andere wird halt irgendwie per Telefon verkauft. Oftmals ist da eben das größere Problem, das Personal am Schalter davon zu überzeugen, dass das geht und dass sie das dürfen und wie sie das machen müssen. Es gibt auf bahn.de/AGB in den AGB tatsächlich eine Liste für beide Welten, sowohl für diese Reservierungspflichtwelt als auch für die klassische Welt, eine Liste mit Angeboten, die bei der DB verkaufbar sind. Das ist immer eine ganz gute Argumentationshilfe und auch Argumentationsstütze. Wenn ihr ganz normale Fahrkarten kauft, kann man die ganz gut bei den jeweiligen Betreibern buchen. Also sprich im Zweifel auch mal bei der ausländischen Bahn gucken. Also sprich, wenn ihr nach Prag fahren wollt, kann man immer mal gucken, was kann die DB so verkaufen, was kann die CD aus Tschechien so verkaufen. Teilweise gibt es da auch wirklich Preisunterschiede, manchmal auch nicht. Mal sind die einen günstiger, mal sind die anderen günstiger. Das kann man leider nicht so pauschal sagen. Grundsätzlich ist die DB inzwischen tatsächlich, was so normale Fahrkarten, auch Sparangebote und so weiter angeht, inzwischen relativ gut aufgestellt. Das spart aber natürlich nicht, das Ganze zum Beispiel gegen Interrail mal gegenzurechnen. Sonderfälle gibt es manchmal bei der falschen Bahn online. Das bekannteste Beispiel sind, glaube ich, Interrail-Reservierungen für Eurostar-Züge, die man nicht bei Eurostar buchen kann, aber bei der belgischen Bahn. Übrigens auch für Züge von Paris nach London, die mit Belgien überhaupt nichts zu tun haben. Eurostar ist auch sonst sehr lustig. Das Eurostar-Ticket, was ich am Anfang in den Folien hatte, ist zum Beispiel ein DB Connect, das kann man nur über die DB, über diese MCP buchen und sonst nicht. Letzten Sommer gab es reservierungspflichtige ICE zwischen NRW und Amsterdam. Dafür konnte man eine Interrail-Reservierung bei der DB nur am Schalter buchen, bei den ÖBB ging es auch online. Ja, und wenn es das nicht geht, bleibt im Moment tatsächlich nur der Kauf vor Ort. Zum Beispiel für Liegewagenplätze in Frankreich. Teilweise kann man da dann auch anrufen und per Kreditkarte bezahlen und sich das irgendwie hinterlegen lassen. Das geht in Frankreich ganz gut. Das Problem ist, dass die SNCF zwei verschiedene Callcenter haben. Die einen nehmen Kreditkarten, die anderen nicht. Die SNCF hat tatsächlich inzwischen auch ein englisches Callcenter, aber das löst das Problem nicht, weil die trotzdem an beiden Standorten sitzen. Es erhöht aber im Zweifel die Wartezeit in der Warteschleife, weil die wohl nicht so viele Callcenter-Agenten haben, die Englisch sprechen. Was manchmal auch geht, sind Agenturen, die sich auf sowas spezialisiert haben, die dann irgendwie ein österreichisches oder ein italienisches oder ein spanisches Verkaufssystem bei sich haben und das dann buchen können. Gerade wenn ihr die Fahrkarte nicht bei denen gekauft habt und nur für die Spezialfälle zu denen kommt, werden die das halt im Zweifel nicht machen oder nur gegen ordentliche Gebühren. Ja, und ansonsten, siehe Portugal, musst du halt da zum Bahnhof gehen und eine Reservierung kaufen. Wie ging es denn besser? Wir müssen diese Schnittstellen weiterentwickeln. Es ist einfach so. Wir kommen nicht drum rum. Wir brauchen da zeitgemäße Lösungen. Mit dem Ziel, dass möglichst alles irgendwie wieder von allen Bahnen verkauft werden kann. Das ist einfach immer noch die Ideallösung. Es gab dürfte so 10 Jahre her sein, mal einen Ansatz aus der Branche. Manche von euch werden den Begriff Rail Team schon mal gehört haben. Das war Anfang der 2000er so ein bisschen die Antwort der Eisenbahnen in Europa auf die ganzen Luftverkehrsallianzen. Man ist da mit sehr hohen Plänen gestartet. Zum Beispiel wollten die Railteambahnen ein gemeinsames Vertriebs- und Reservierungssystem entwickeln. Das wurde irgendwie nach so 2,5 Jahren relativ sang- und klanglos beerdigt. Inzwischen wurde, glaube ich, auch Railteam ziemlich sang- und klanglos beerdigt. Da gab es auch mal irgendwelche lustigen Freifahrprämien aus dem Bahnbonusprogramm, die man dann auch in Frankreich einsetzen konnte und mit denen man dann auch nach London fahren konnte. Ich glaube, inzwischen besteht Railteam nur noch, dass die Railteam-Mitglieder ihren StatuskundInnen gegenseitigen Zugang zu den Vielfahrer-Lounges ermöglichen. Also einen anderen Zweck hat das, glaube ich, nicht mehr. Für mich ist das ganz cool, weil ich kann mit meinem deutschen Bahnbonus-Status auch in London in die Eurostar-Lounge gehen. Ob das jetzt wirklich der einzige Sinn von so einer Allianz sein sollte, sei mal dahingestellt. Das heißt also, wir brauchen an der Stelle vermutlich politischen Druck, vermutlich auch aus Europa, weil da die einzelnen Staaten nicht viel machen können. Ob das jetzt wirklich bei der EU so auf der Agenda steht, wage ich mal zu bezweifeln. Wir brauchen eine klare Vorgabe zu durchgehender Tarifierung, weil das Problem ist, selbst wenn ich mit irgendwelchen Buchungsplattformen einen Preis bekomme von Berlin nach Lissabon. Solange das an sich noch eine Fahrkarte der DB bis Frankfurt, eine der DB SNCF-Kooperation nach Paris, eine der SNCF an die Grenze nach, weiß ich nicht, Perpignan, eine SNCF-eigene Fahrkarte für den TGV nach Madrid, eine Renfe-Fahrkarte für den spanischen Zug nach Vigo und dann eine portugiesische Fahrkarte für den portugiesischen Zug über Porto nach Lissabon ist, dann habe ich zwar einen Preis, aber ich habe immer noch 6 Beförderungsverträge. Das heißt also, wenn mein ICE von Berlin zu spät in Frankfurt ist, dann kann ich den Rest der Fahrkarten wegschmeißen. Das heißt also, nur aneinander stückeln reicht nicht. Es muss wieder so sein wie früher, dass das Ganze dann auf einer Fahrkarte mit einem Endpreis und einer irgendwie gearteten Aufteilung auf die verschiedenen Bahnen ausgegeben werden muss. Alternativ, durchgehende Fahrgastrechte auch bei gestückelten Fahrkarten. Dann muss ich das Ganze halt als einen Beförderungsvertrag ansehen. Muss dann definitiv politisch geregelt sein, wer haftet dann für was. Im Moment ist es ja tatsächlich so, wenn ihr irgendwo strandet, dann zahlt das Hotel die Bahn, bei der ihr strandet und nicht die, die die Verspätung verursacht hat. Bei den Entschädigungen ist das anders. Also wenn ihr 25 oder 50% zurückbekommt, das zahlt immer der Verursacher. Hilfeleistung muss der leisten, wo ihr halt gerade seid. Da gibt es dann deswegen auch verschiedene Strategien, dass man sich halt irgendwie aus Ungarn gerade so noch nach Österreich rettet, weil die ÖBB, was sowas angeht, deutlich unkomplizierter sind als die Ungarn. Zwar immer noch nicht unkompliziert, aber besser. Oder dass man halt irgendwie von Frankreich aus, wo es den SNCF im Zweifel egal ist, noch nach Deutschland zu kommen, wie auch immer. Genau. Wir sind fast am Ende. Wir sind im Hier und Jetzt angekommen. Was können wir für Lehren ziehen? Zugänglicher und durchgehender Fahrkartenverkauf ist essentiell. Das, was ich gemacht habe, um nach Portugal zu kommen, dass ich irgendwie, ja, hey, cool, irgendwie 2 Wochen vorm Urlaub zu einem Kollegen, ja, hey, cool, du fährst nach Metz, kannst du mir meine Reservierung besorgen? Oder ich ins Reisezentrum gehe und sagst so, ja, nee, Interrail-Reservierung gibt's nur noch online. Ist nee, in der App steht, gibt's am Schalter. Und auf dem PDF auf ihrer Seite steht das auch, dass es das bei ihnen gibt. Ja, ja, wir probieren's mal, ja, zu meiner Zeit am Schalter war das immer so, für Spanien durfte man nicht als Klasse 2 für zweite Klasse, sondern musste immer T für Tourista nehmen. Ja, wie, du saßt mal am Schalter. es ist halt niemandem vermittelbar. Und du kannst auch von niemandem erwarten, dass jemand, der einfach nur nach Barcelona fahren will, sowas weiß. Das volle Angebot muss verfügbar sein. Solche Sachen, dass man zwar Fahrkarten kaufen kann, aber nur zum Vollpreis. Es darf nicht sein. Und es ist kartellrechtlich nicht bedenklich. Es läuft da gerade gegen irgendwen. Ich glaube die Spanier. Ich weiß es aber nicht sicher. Ich letztens gelesen, ein Verfahren, dass die ihren Resellern, also diesen Omios und Trainlines und sonst was dieser Welt, wohl nicht das volle Angebot, was es auf ihrer eigenen Seite gibt, zur Verfügung stellen. Das ist für mich nochmal eine ganz andere Härte, als dieses Ding, wir lassen unsere Partnerbahnen, die das ja trotzdem dann irgendwie für sich selber verkaufen und halt die Einnahmen weitergeben, aber die keine Agentur im klassischen Sinne sind, nur ein eingeschränktes Sortiment verkaufen. Aber auch das geht halt einfach nicht. Vermeintliche Edge Cases dürfen kein Problem werden. Wir hatten letztes Jahr 50 Jahre Interrail. Doch, Anfang letzten Jahres, Anfang 22. Interrail gibt es seit 50 Jahren. Es ist kein Edge Case mehr, dass ich eine Interrail-Reservierung für einen reservierungspflichtigen Zug kaufen möchte. Warum geht das nicht? Und Fahrgastrechte. Die größte Frage ist meines Erachtens die Weiterbeförderung und gegebenenfalls die Hilfeleistung, also sprich Hotel. Ich glaube, die allermeisten von uns, die sich sowas antun, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, nach Barcelona oder nach Lissabon mit dem Zug zu fahren, kommen damit klar, wenn unterwegs mal was schief geht. Und denen ist das im Zweifel auch egal, ob sie dafür jetzt 25% Entschädigung kriegen oder nicht. Wichtig ist, dass wenn was schief geht, sie nicht ihre Fahrkarte wegschmeißen und eine neue kaufen müssen, sondern bei Bahnverschulden mit der alten Fahrkarte weiter befördert werden. Und eben im Zweifel auch, wenn sie zwischenübernachten müssen, was eigentlich nicht vorgesehen war, das Hotel dann auch von der Eisenbahn, von welcher auch immer erstmal, gestellt bekommen. Das sind tatsächlich alles Themen, die sind innerdeutsch inzwischen geklärt. Seit knapp einem Jahr ist selbst Flixtrain Mitglied im Deutschlandtarif. Das heißt, ich kann völlig problemlos eine Fahrkarte bei Flixtrain kaufen, wo ich von Wuppertal mit der lustigerweise von DB Regio betriebenen S-Bahn nach Essen fahre und dann von Essen weiter nach Hamburg oder Berlin. Überhaupt kein Problem. Wenn ich den Flixtrain verpasse, werde ich entweder auf den nächsten Flixtrain umgebucht oder darf halt, weil im Nahverkehrsverbund sind sie ja Teilnehmer, mit dem Nahverkehr weiterfahren. Es ist zwar immer noch nicht gut, besser wäre es an der Stelle, also für mich ist das so ein bisschen, die Eisenbahn hat Mist gebaut, also soll sich die Eisenbahn auch kümmern und dann ist es auch erstmal egal, welche Firma das ist. Das entspricht natürlich nicht der Realität auf deutschen Schienen, das weiß ich auch. Aber erstmal bevor das so war, hast du halt eine S-Bahn-Fahrkarte gekauft und wenn die S-Bahn zu spät war und der Flix weg war, war das dein Problem. Bleibt halt wirklich dieses Thema mit diesen Verkehren ins Ausland. Es geht eben beim Thales los, der mit niemandem so richtig kooperiert und hört dann auf bei irgendwelchen Umstiegen im Ausland. Das Einzige, wo das in Deutschland noch relevant ist, ist bei Umstiegen zwischen, ich sag mal, normalen Zügen und den Nightjet-Nachtzügen der ÖBB. Da gibt's aber tatsächlich eine Regel, dass man da weiter gefördert wird und im Zweifel auch ein Hotel gestellt kriegt. Auch da gibt's übrigens tatsächlich keinerlei Entschädigungen oder sowas, wenn das nicht schief geht. Damit sind wir von meiner Seite am Ende. Hier nochmal der übliche Veranstaltungshinweis. Was haben wir in den Jahresendveranstaltungen sonst noch so an Eisenbahnprogrammen? Gerade parallel läuft auf dem 37C3 Breaking DRM in Polish Trains. Das muss ich mir gleich noch im Stream angucken. Ziemlich coole Sache. Züge fahren plötzlich nicht mehr, weil sie von einem anderen... weil der Hersteller denkt, dass sie nicht gewartet wurden, weil der Hersteller gerne Wartung verkauft hätte. Morgen früh bei den Feierchancen um 11. Museumsbahnen brauchen Nerds, warum ihr euch bei Museumsbahnen engagieren solltet. Und morgen Mittag um 12 auf dem 37C3 bei Why Railway is Safe but Not Secure. Ansonsten bestimmt auch mal wieder was von mir auf irgendeiner anderen Veranstaltung. Fragen dürft ihr entweder gerne jetzt stellen, im Zweifel auch im Fediverse mit dem Hashtag Chance23 oder einfach mich direkt anschreiben, jedi@zug.network. Ihr dürft mir gerne auch eine E-Mail schreiben, jedi@allesfreaks.de. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf das Q&A. Dankeschön euch fürs Zuhören.
Ja, was?
Es gibt Audioprobleme, höre ich gerade.
So, kann man mich jetzt hören? Sehr schön. Ich habe tatsächlich auch direkt eine Reihe an Fragen für dich. Als allererstes mal, wo wir es gerade schon beim Thema Hilfeleistung Weiterbeförderung hatten, was den Umstieg in den nächsten Zug bei verfassten Verbindungen angeht, da gab es doch auch mal was von Railteam, da gab es doch das Hop on the Next Train Agreement,
ja.
Und jetzt den Nachfolger, das Agreement on Journey Continuation.
Das ist tatsächlich kein Nachfolger, die gelten mehr oder weniger parallel.
Ah. Hilft das denn oder ist das eher so ein, auf dem Papier kann man jetzt weiterfahren, aber praktisch sind die Requirements dafür so eingeschränkt, dass es nicht funktioniert?
Hop on the Next Train war mal cool, ist inzwischen nur noch ein Papiertrigger. Das gilt nämlich nur noch bei Verfügbarkeit und nur noch, wenn sich die Leitstellen der Verkehrsunternehmen vorher abgestimmt haben.
Also quasi nicht.
Und es gilt auch sonst nur in relativ spezifischen Fällen. Also es muss ein Anschlussverlust in einem definierten Umsteigebahnhof zwischen definierten Railteam-Produkten sein. Hop on the Next Train gilt zum Beispiel auch gar nicht bei Ausfällen. Was ja nur auch irgendwo verständlich ist, dass es nicht geht, wenn irgendwie in Köln der ICE nach Brüssel ausfällt und die Leute dann alle mit dem nächsten reservierungspflichtigen Thales mitfahren wollen. Dieses Agreement on Continuing, on Journey Continuing oder irgendwie so heißt das, ja. AJC, glaube ich, ist ein bisschen besser, ist aber zumindest für meinen Geschmack zu unbekannt und zu schlecht kommuniziert. Ist aber auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung, beinhaltet auch immer noch keine Hilfeleistung, aber halt zumindest, dass man mit dem nächsten Zug weiterfahren kann.
Immerhin etwas. Ganz am Anfang hatten wir das Thema Sprachen und zwar besonders der Punkt, dass die Amtssprache, was Eisenbahnen und Eisenbahnverkehrsverbünde angeht, oft nicht Englisch ist. Ist das auch der Grund, weshalb zum Beispiel so Schilder wie, also diese gelben Schilder, die man alle kennt, wo WC-Defekt, Türdefekt oder ähnliches draufsteht, die dann erstmal für Verärgerung sorgen. Ist das der Grund, warum die bei manchen Bahnen überhaupt keinen englischen Text haben oder den englischen Text irgendwie an letzter Stelle?
Ja. Die Dinger sind traditionell deutsch, italienisch, französisch und die Sprache der ausgebenden Bahn. Was dazu geführt hat, dass zumindest in Deutschland und Italien, in Frankreich weiß ich es tatsächlich gar nicht, dann irgendwann Englisch als vierte Sprache dazugekommen ist. Aber das hat tatsächlich genau diesen Hintergrund.
Du erwähntest am Anfang, dass die CIT Fahrkartenpapier normiert oder die CV, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja. Bedeutet das, dass das gleiche Fahrkartenpapier bedruckt wird oder ist das eher so ein, hier in diesem Layout müssen die Boxen angeordnet sein auf dem Papier?
Das Papier an sich ist auch genormt.
Ja.
Das gab tatsächlich vor ein paar Jahren in der Schweiz Ärger, weil die Schweizer in ihren Ticketautomaten so ein Papier hatten, was an der Seite so ein stilisiertes Bergmuster hatte. Und die hatten tatsächlich früher immer am Schalter getrenntes Papier für national und international und haben dann irgendwann angefangen, am Automaten auch mehr als so Grenzverkehr international zu verkaufen. Und damit mussten sie alles auf dieses CIT-Papier umstellen.
Oh. Dann hätte ich noch eine Frage zum Supersparpreis Europa. Das ist ja das Angebot der großen roten Eisenbahn für Sparpreise international. Ist das so ein bilaterales Spezialangebot oder ist das regulärer internationaler Tarif oder ist das ein DB-Spezialsüppchen?
Es ist kompliziert. es ist grundsätzlich ein ganz normaler Streckenfahrschein nach SCIC NRT, also Non-Reservation Ticket. Es gibt zusätzlich von jeder Bahn aufgestellt die SCIC SB, das sind quasi die Sonderbedingungen. Und da sind dann solche Dinge geregelt, wie zum Beispiel, dass das Ding in Deutschland eine Zugbindung hat oder manchmal eben auch im Ausland. Aber das erkennt man ja auch daran, meistens ist es Standard SCIC, wenn es eben im Ausland keine Zugbindung gibt. Und es ist nochmal was, sowas Bilaterales, wenn es im Ausland eine Zugbindung gibt, zum Beispiel für die Züge Richtung Brenner, wo ja zumindest kommerziell auch in Italien DB und ÖBB die Verantwortung für haben.
Woran mich dein Ticket vorhin aus Spanien erinnert hat, es gibt ja bestimmte Verbindungen, die in bestimmten Ländern nicht buchbar sind, weil zum Beispiel Umstiegszeiten nicht erfüllt sind oder weil Umstiege überhaupt nicht vorgesehen sind, bis auf wenige Relationen. Wie funktioniert das dann da mit der Buchung? Kann dann trotzdem eine ausländische Bahn für eine bestimmte Strecke eine durchgehende Fahrkarte ausgeben oder muss sich da dann an die Vorgaben der jeweiligen Betreiberbahnen gehalten werden?
Im speziellen Fall Spanien bekommst du auch, wenn du in Spanien eine Fahrkarte kaufst, außer bei einigen ganz wenigen dedizierten Umsteigeverbindungen, sowieso immer zwei Fahrkarten, also für jeden Zug eine. Und da ist das Problem oder vielleicht auch das Feature, dass die DB halt tatsächlich einfach von deutschen Umsteigezeiten ausgeht und die Spanier immer mindestens eine Dreiviertelstunde haben wollen. Das heißt also, die DB verkauft dir im Zweifel irgendeinen 5-Minuten-Turnschuhanschluss, der eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Das ist meines Erachtens aber weniger ein Vertriebsproblem, sondern eher ein Problem von Fahrplanauskunft und Datenpflege. In anderen Fällen ist es normalerweise schon so, dass, also wenn die meisten Länder außer Spanien sehen ja Umstiege grundsätzlich vor und pflegen dementsprechend auch ihre Daten und melden dementsprechend auch ihre Daten nach eigenem Ermessen ans Fahrplanzentrum, sodass die Auskünfte zumindest weitgehend synchron laufen.
Ich hatte noch eine eher ketzerische Frage. Was ist denn deine Meinung, beziehungsweise hast du Erfahrungen zu Videoreisezentren? Das ist ja diese wunderschöne Erfindung der großen roten Eisenbahn. Schalter sind teuer, deshalb lass mal Callcenter machen.
Ich habe Erfahrung mit Videoreisezentren. Es gibt ja zwei Generationen von Videoreisezentren. VRZ ist nicht VRZ. Die erste Generation ist tatsächlich eher so eine Art, man spricht über Kamera und mit Ton mit einem Berater, der halt nicht im Bahnhof sitzt, sondern woanders. Der bucht in seinem Schalterverkaufssystem die Fahrkarten ein und benutzt quasi dieses Videoreisezentrum zur Bargeldannahme und als Drucker. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil man damit das Angebot des Schalters auch am Automaten letztlich zugänglich machen kann. Die neueren Videoreisezentren haben einen Fahrkartenautomaten ohne Touchscreen. Und dieser Fahrkartenautomat ohne Touchscreen wird aus der VRZ-Zentrale bedient. Das finde ich dann ein bisschen affig.
Ja, kann ich mich dir anschließen. Was hältst du von, also es gibt ja, in zum Beispiel in Norwegen gibt es ja ein nationales Ticketzentrum sozusagen. Hm? Dort müssen ja sämtliche Verbindungen, sämtliche Tickets, Reservierungen über N-Tour gebucht werden. Hm? Siehst du potenziell ebenso nationale Reiseplaner als potenziell als Teilstück der Lösung, oder ist das, findest du das auch eher schwierig?
Das kann durchaus ein Teil einer Lösung sein. In Norwegen hat man ja eben bei der dortigen Bahnreform den Vertrieb als Infrastruktur in Anführungszeichen angesehen und hat ihn deswegen quasi den Betreibern weggenommen und macht das jetzt eben über eine eigene Gesellschaft. Ich glaube, der Betrieb dieser Callcenter und Fahrkartenschalter wurde dann sogar wieder ausgeschrieben. Bin ich mir aber nicht sicher. In Deutschland tut man das ja gar nicht, sondern in Deutschland ist man ja der Meinung, wir haben Wettbewerb und es ist gut, wenn dann auf dem Bahnhof fünf Automaten stehen.
Fünf Automaten, die alle verschiedene Tickets verkaufen.
Im schlimmsten Fall alle verschiedene Tickets verkaufen. Das ist jetzt ja durch den Deutschlandtarif zum Glück wieder ein bisschen eingefangen worden. Weil es dadurch jetzt halt endlich mal sinnvolle Regelungen gab, mit denen man Vertrieb machen kann. Weil vorher war es halt so, wenn du irgendwie als Privatbahn deinen Haustarif, den vielleicht sogar die DB anerkennen musste, auch von der DB verkaufen lassen wolltest, dann musstest du da wieder irgendwelche lustigen Einzelvereinbarungen mit im Zweifel absurd hohen Provisionen schließen. Von daher, der grundsätzliche Ansatz, Vertrieb als Infrastruktur zu sehen, finde ich gut. Ich weiß halt nicht, ob das auf nationaler Ebene reicht oder ob das nicht eher dann sogar nach Europa gehört.
Also quasi ein einheitlicher europäischer Reiseplaner, der Vertrieb macht.
Genau. Weiß ich nicht, ob das gut ist, aber ist vielleicht zumindest besser als das Wirrwarr, was wir jetzt haben.
Wie ist denn so dein Vorgehen, wenn du dann im Ausland mit einer Fahrkarte jeglicher Art Verspätung erhalten hast? In Deutschland gibt es ja das Servicecenter Fahrgastrechte, das sämtliche deutsche Verspätungen von Leuten, die mit dem, von Firmen, die mit dem Servicecenter Fahrgastrechte kooperieren, erstmal entgegennimmt. Aber gibt es etwas Ähnliches auch auf Europabasis?
Nein, das gibt's nicht. Also meine persönliche Erfahrung ist, ich fahre im Ausland oftmals mit Interrail, dann ist sowieso Interrail Ansprechpartner dafür. Ansonsten schicke ich das trotzdem dreist zur DB und die leiten das dann weiter.
Ja, das ist praktisch.
Das Lustige ist, von manchen Bahnen kriegt man die Antwort dann, dass sie weitergeleitete Anträge nicht bearbeiten können. Hallo an dieser Stelle nach Madrid. ja. Ansonsten kommt es immer ein bisschen drauf an. Also für mich ist das immer, wenn ich die Sprache spreche, bin ich eher geneigt, mich selber drum zu kümmern und zu gucken, was es vielleicht auch an nationalen Sonderregelungen gibt, als wenn ich halt irgendwie in ein Land fahre, wo ich die Sprache nicht spreche. Also es ist ganz unterschiedlich. Im Zweifel ist es aber immer eine gute Idee, egal wo die Fahrkarte gekauft ist, einfach ein Fahrgastrechteformular auszufüllen.
Ja, lieber einmal ausfüllen und dann dreimal nochmal einschicken müssen, bevor man doch nichts kriegt. Eine letzte Frage habe ich hier noch. Von Tickets mal abgesehen, wie beobachtest du den Effekt von Streckenschließungen und dem Wegfall von Relationen? Ergibt sich dort auch dann im internationalen Bahnverkehr eine Verschlechterung oder ist das relativ konstant?
Es ist ganz schwer zu sagen. Also, ich glaube, es ist stark regional abhängig. In Deutschland hat der internationale Verkehr, klar mit einem kleinen Pandemiedämpfer, aber grundsätzlich in den letzten selbst 5 Jahren erstaunlich große Fortschritte gemacht. Wir haben viel mehr Grenzübergänge, die Taktverkehr gekriegt haben, die vorher nichts oder also entweder gar keinen oder wirklich nur ein Rumpfangebot hatten. Wir haben teilweise auch durchaus Grenzübergänge reaktiviert. Wir haben in Deutschland auch keine internationale Strecke in den letzten Jahren geschlossen. Mit der einen Ausnahme des Trajektes von Fehmarn nach Lolland. Wo aber ja der Tunnel im Bau ist. Also das ist ja nur letztlich nur baubedingt.
Da kommt wieder was.
Also da kommt wieder was. Und da, wo Schienen liegen, hat sich das Angebot wirklich, aus meiner Sicht, ist es zumindest nicht schlechter geworden. An vielen Stellen hat sich es wirklich sehr deutlich verbessert. Wir haben jetzt seit 2 Wochen den Halbstundentakt von Aachen nach Maastricht. Wir haben jetzt seit einigen Jahren durchgehenden Regionalverkehr vom Ruhrgebiet bis Arnhem, wo vorher wirklich nur der Fernverkehr über die Grenze gefahren ist. In Bad Bentheim fahren jetzt durchgebundene Regionalzüge rüber statt nur dem Grenzpendel. Also es tut sich schon was. Das gilt natürlich nicht überall. Wenn man irgendwie so Richtung Balkan guckt, kann einem fast schon schlecht werden, was da so alles auch in den letzten 5 Jahren weggekommen ist, auch an grenzüberschreitenden Verbindungen. Aber ich würde sagen, in Mitteleuropa sind wir eigentlich auf einem relativ guten Weg, der natürlich besser sein könnte, aber auch da natürlich kämpft zum einen mit Finanzierungsproblemen, die natürlich für internationale Sachen immer noch mal etwas ausgeprägter sind, weil auch in einem vereinten Europa oder in einem scheinbar vereinten Europa dann doch niemand irgendwie für Züge bezahlen will, von denen nur der Nachbar was hat. Und zum anderen natürlich von den branchenweiten Personalthemen, Fahrzeugverfügbarkeitsthemen etc. pp. Geprägt sind.
Ja, das war es dann mit Fragen. Ich möchte mich bei dir nochmal für den Talk bedanken. Es war sehr interessant, sehr lehrreich und wird mir sicher bei meinem nächsten Interrail-Trip weiterhelfen.
Dankeschön.